heißt. Römer 7, Abvers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Und denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, ja, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz. Mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude am Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das neue Leben im Geist, Kapitel 8, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, der hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Amen.
Ich weiß nicht, wie es euch eben bei dem Schriftwort ergangen ist. Wenn ich euch jetzt bitten würde, kurz mit eigenen Worten zusammenzufassen, das, was darin steht, dann würden einige wahrscheinlich betreten auf den Boden blicken. Jemand nannte Römer 7 mal den Elchtest für Bibelleser. Paulus schlägt hier in dem Text so viele Haken und Kurven. Wenn man dann am Ende noch weiß, wo er eigentlich drauf hinaus wollte, dann ist das schon eine ganz beachtliche Leistung. Ich habe mich gefragt, warum macht Paulus das? Er hat doch in den ersten 6 Kapiteln des Römerbriefes so meisterhaft verstanden, das Evangelium klar und verständlich zu formulieren. Und er hat deutlich gemacht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass wir neues, geistliches Leben geschenkt bekommen haben und dass wir es nun lernen können, mit diesem geistlichen Leben nun immer besser nach Gottes Willen zu leben. Das alles haben wir wahrscheinlich schon einmal gehört, vielleicht ist auch selber in Römer 1 bis 6 nachgelesen. Bis dahin war dann immer noch alles ziemlich klar. Und wenn nicht, dann sage ich dir, setz dich mit dem Römerbrief mal zusammen. Mach ein Date mit ihm und lies ihn. Und nicht nur 1 bis 6, auch darüber hinaus. Es ist ein Brief, der Nationen verändert hat. Luther ist durch diesen Brief so richtig nah an das Evangelium rangekommen und hat damit eine geistliche Revolution ausgelöst. Aber dann kam Römer 7 nach 1 bis 6 und wir haben nur noch Bahnhof verstanden. Warum macht Paulus das? Warum hängt er nun solch einen schwierigen Text dran? Nun, ich glaube, Paulus hat einen wichtigen Grund dafür. Er schreibt dieses 7. Kapitel, weil er weiß, dass viele Christen die Erfahrung machen werden, dass das, was er bisher geschrieben hat, in ihrem Leben nicht zu funktionieren scheint. Habt ihr das auch nicht auch schon mal erlebt, dass ihr eine Predigt gehört habt, einen Bibeltext gelesen habt und ihn ganz ehrlich von Herzen angenommen habt? Und ihr habt versucht, das genauso zu machen, wie es gesagt oder wie es geschrieben steht. Und es hat nicht funktioniert. Und manch einer hat schon alles Mögliche durch, um gewissen Problemen in seinem Leben irgendwie näher zu kommen, auf den Leib zu rücken, mit Beten, mit Fasten, mit geistlichem Tagebuch und gemeinsamem Gebet. Und trotzdem bekommt er oder sie das Ding nicht in den Griff. Und ich glaube, dass Paulus uns hier nun einen ganz wichtigen Grund nennt, woran das liegen kann, warum wir so oft versagen und warum biblischer Anspruch und unser wirkliches Leben oft auseinanderklaffen. Und Paulus möchte uns hier in Römer 7 erklären, dass der Grund für unser Versagen sehr oft darin besteht, dass wir die biblischen Wahrheiten oft in den falschen Hals kriegen. Dass wir die biblischen Wahrheiten falsch umsetzen, weil wir nicht wissen, wie wir die Wahrheit der Bibel richtig anzuwenden haben oder sollen. Wir lesen eine Bibelstelle und sind oft sofort bei uns und denken, oh, das ist jetzt ein Appell an mich. Okay, das muss ich jetzt versuchen auch noch zu tun. Packe ich noch oben drauf. Und schon ist oft das Versagen vorprogrammiert. Ein Beispiel, damit das ein bisschen greifbarer wird. Durch die Technik ist der Mensch in der Lage, Schwerkraft zu überwinden. Er kann mit Hilfsmitteln fliegen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal geflogen seid, aber es geht. Eigentlich zieht uns Schwerkraft nach unten, aber mit Flugzeugen oder Hubschraubern kann man fliegen. Aber wenn ein Mensch das noch nie gesehen hat, hätte er größte Schwierigkeiten, das zu glauben, dass dieses Gesetz der Schwerkraft zu überwinden ist. Jemand, der dieses Flugzeug noch nie gesehen hat, der kann sich nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wenn man dann allerdings in so einem Ding drin sitzt, dann kann man es nicht länger leugnen. Dann erlebt man, dass es geht, beziehungsweise fliegt, dass es funktioniert. Man kann sich tatsächlich über die Schwerkraft erheben. Aber wenn man versucht, das auf eine untaugliche Art und Weise nachzumachen, dann kann man jeden Tag oben etwas fliegen sehen, aber bei einem selbst klappt es dann doch nicht. Einige Indigene haben das mal gemacht. Die hatten vorher noch nie Kontakt irgendwie zu der sogenannten zivilisierten Welt. Und dann haben sie erlebt, wie Missionare mit einem Flugzeug durch die Luft zu ihnen kamen, auf dem Wasser landeten und dann ans Ufer gingen, mit ihnen gesprochen haben, irgendwie Kontakt aufgenommen haben. Und dann sind die mit diesem Gefährt auch wieder weggeflogen. Und sie fanden dieses Ding, mit dem die da gekommen waren, so faszinierend, dass sie sich vorgenommen haben, so etwas bauen wir auch. Und das haben sie getan. Und als die Missionare irgendwann wieder in dieses Dorf kamen, da fanden sie dort ein nachgebildetes Flugzeug aus Stroh. Da war kein Motor und nichts irgendwie an Technik dran. Das Ding sah beeindruckend aus. Man hätte das ausstellen können, aber natürlich ist es nicht geflogen. Die Einwohner des Dorfes haben es super gemacht, so gut, wie sie es konnten. Sie haben die Sache äußerlich angeschaut, aber sie haben kein Verständnis für die eigentliche Funktionsweise, für die innere Dynamik, für die Kraft des Motors und all dem, was dahinter steckt, damit das Ding wirklich abhebt. Wir alle haben doch schon erlebt, es gibt auch in unserem geistlichen Leben so eine Art Schwerkraft, die uns runterziehen will. Eine geistliche Schwerkraft, die ständig an uns hängt, an uns zieht und will, dass wir eine Bauchlandung machen. Und dass wir es einfach nicht schaffen, nach dem Willen Gottes zu leben. Und vielleicht denkt mancher unter uns, Das mit dem Christsein, das klappt eigentlich gar nicht wirklich. Das funktioniert nicht. Es gibt Dinge im Leben, die kann ich einfach nicht unter die Füße kriegen. Da komme ich wirklich nicht raus. Aber doch steht da immer wieder dieser biblische Anspruch, und Paulus selber beschreibt, dass es geht, dass man ein Leben im Sieg, wie es heißt, führen kann. Aber wenn man dann versucht, das nachzumachen, wenn man dann versucht, dieses siegreiche Leben als Christ mit eigenen Kräften quasi aus Stroh nachzubauen, aber die Dynamik dahinter nicht versteht, dann funktioniert das nicht. Und der nächste geistliche Frust ist vorprogrammiert. Ich bin vor etlichen Jahren auf einem der Willow Creek-Kongresse gewesen, dieser recht großen Gemeinde in den Vereinigten Staaten, in Chicago, die viele Denkanstöße durch ihre Kongresse in die christliche Landschaft nach Deutschland gebracht hat. Und da waren bestimmt ein paar Leute dabei, die gleich gesagt haben, wow, wenn wir auch so eine Theatergruppe hätten, wenn wir unseren Gottesdienst so auf Gäste umstellen würden und noch ein paar Methoden abgucken, dann kommen die Leute auch zu uns und bekehren sich. Dann werden wir auch eine große Gemeinde. Wir haben gar nicht die Dynamik verstanden, die in der Willow Creek Gemeinde herrschte. Wir haben gar nicht die Liebe wahrgenommen, die die Gläubigen dort zueinander und zu den Menschen, die sie einladen wollten, haben. Und wir haben gar nicht die Hingabe gesehen, die die Menschen in Chicago zu ihrem Herrn, zu ihrer Gemeinde und zu den Menschen, die sie erreichen wollten, hatten oder haben. Wir haben einfach gedacht, wir kopieren so ein paar äußere Formen und dann muss das doch bei uns auch funktionieren. Und wie viel Frust ist schon dadurch entstanden? Und einige können diesen Namen Willow Creek schon gar nicht mehr hören. Hör mir auf. Und ich selber habe viele Kongresse mitgemacht und war gefrustet. Ich bin nicht mehr hingefahren, weil ich gesagt habe, ich bin begeistert von dem, was dort gelehrt wird, gesagt wird. Und ich komme zurück und komme so auf den Boden der Tatsachen und bin gefrustet und habe eigentlich weniger Freude, Bock, in der Gemeinde mitzuarbeiten, als das vorher der Fall war. Das habe ich auch immer von den Teamfreizeiten so gedacht. Tillmann ist heute nicht da, aber er guckt vielleicht zu oder guckt es später. War ein toller Teenfreizeitleiter, Sigi Fröse auch. Und auch alle die danach mitgearbeitet haben und geleitet haben. Aber ich als Pastor in der Gemeinde habe dann die Kinder und die Teenies dahin geschickt und die kamen zurück und waren begeistert, wollten was reißen. Aber das konnten wir in der Gemeinde, in dem kleinen Teenkreis nicht bringen und nicht leisten. Das, was auf dieser Freizeit da mit 50 bis 100 Leuten irgendwie gemacht wurde, mit so vielen Mitarbeitern. Und dann waren die Teenies hinterher gefrustet und haben sich eigentlich nur auf nächstes Jahr auf die Teenfreizeit gefreut und waren das Jahr über eher dabei. Ja. Und ich glaube, dass da wirklich vieles von dem, was an Guten da ist, dann auch von den Mitarbeitern verinnerlicht, verstanden werden muss, damit man das auch umsetzen kann. Ich glaube, dass einzelne Gläubige immer wieder in der Gefahr stehen, unser Christsein dann so schematisch, so mechanisch, so äußerlich zu verstehen. Wir haben im Inneren immer die Vorstellung, richtiges Christsein, das kann man doch lernen. So wie man Autofahren lernen kann. Da muss ich halt ein paar Regeln pauken und dann muss ich kräftig steuern, schalten und einparken üben und dann klappt das schon irgendwann. Auch mit dem Christsein. Und oft genug ist es dann so, dann fallen wir auf die Nase und nach einer Weile können wir es dann nicht mehr hören. Und wir denken uns, nun, dieser Bibeltext, der hört sich tatsächlich gut an. Das, was heute in der Predigt gesagt wurde, das klang auch wieder sehr schön. Aber warum klappt das bei mir im Alltag nicht? Warum sind die Erfahrungen, die ich mache, meine Realität? Und das, was dort steht, warum geht das so weit auseinander? Und wisst ihr, ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus Römer 7 geschrieben hat. Weil er wusste, dass Christen in diese Falle tappen werden und weil er uns hier sagen will, so funktioniert das nicht, so dürft ihr da nicht rangehen. Gottes Wort kann man nicht einfach so umsetzen, wie man andere Dinge im Leben umsetzt. Ja, wie denn aber sonst? Was ist denn der richtige Weg? Wie kann Christsein gelingen? Um das zu erklären, gebraucht Paulus hier Römer 7 zwei wichtige Begriffe. Er spricht hier vom Geist und vom Fleisch. Paulus sagt in Römer 8, Vers 4, die Gerechtigkeit, die Gott haben möchte, wird in uns erfüllt, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Paulus möchte uns damit sagen, die Dinge der Bibel funktionieren nur, wenn wir sie nach dem Geist umsetzen. Aber was heißt das? Was in aller Welt meint Paulus mit diesen rätselhaften Begriffen, nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist zu leben? Nun, zum Glück stehen wir an dieser Stelle nicht allein da. Jesus selber hat uns einmal eine sehr einfache und einleuchtende Erklärung für diese beiden Begriffe gegeben. In Johannes 3, Vers 6 heißt es, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Das heißt auf der anderen Seite, ja, all das, was wir durch die natürliche Geburt sind, was wir von anderen Menschen oder Umständen bekommen haben, was später aus uns wurde, gemacht wurde, ist Fleisch. Egal, welche Fähigkeiten und gute Eigenschaften und Stärken du mitbringst, es ist Fleisch. Egal, was für gute Werte du von deinen Eltern mitbekommen hast, egal, was für eine christliche Erziehung du genossen hast, das ist Fleisch. Und damit untauglich für die Dinge des Reiches Gottes. Das ist mal ein steiler Satz, oder? Moment zum Verdauen. Jesus ist hier ziemlich deutlich. Da sagt er einmal ganz ehrlich, was er von den Dingen hält, auf die wir oft so stolz sind. Er sagt, das alles bringt euch überhaupt nichts, jedenfalls nichts für euer geistliches Leben. Aber dann sagt er, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Geist in uns ist all das, was wir bei unserer Wiedergeburt geschenkt bekommen haben. Was ist Wiedergeburt? Wiedergeburt ist der göttliche Akt, der geschieht in dem Moment, wo ich mich für Christus öffne und Christus mein Leben hingebe und sage, wow, danke, dass du es bist, der all meine Sünde weggenommen hat. Das heißt, ich bekehre mich, ich sage meinem alten Leben ab und wende mich, also diese Bekehrung ist ja eine Kehre, eine Umkehr, und wende mich Gott zu und sage, ich möchte mein Leben mit Gott leben. Und da kann man ja sagen, jo, das habe ich ja gemacht, ich habe mich ja bekehrt. Aber das, was mich zur Buße, zu dieser Umkehr geführt hat, ist letztlich Gottes Geist. Und das, was der göttliche Teil darin ist, ist das, was wir Wiedergeburt nennen. Was da in uns hineingelegt worden ist, das ist Geist. Und Jesus sagt, das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Und aus dieser Aussage Jesu kann man nun einiges ableiten. Wann immer wir Dinge in unserem Leben so tun, wie wir sie auch ohne diese Wiedergeburt tun könnten, wo wir sie auch tun, ohne dass der Heilige Geist uns neues Leben geschenkt hat, leben wir nach dem Fleisch. Und nun gibt es eine Menge kleiner Dinge, bei denen man auf den ersten Blick denkt, ey, Alter, was spielt denn das für eine Rolle? Ob da jemand ein neues Leben hat oder nicht, ob er kein neues Leben hat, das kann doch jeder tun. Und doch gibt es dabei sehr große Unterschiede. Ich möchte das mit einem Beispiel aus der Bibel verdeutlichen. In der Gemeinde in Jerusalem gab es am Anfang ihrer Geschichte einen gewaltigen Aufbruch. Nach Pfingsten sind dort viele Menschen zum Glauben gekommen und es gab richtig eine große Gemeinde mit vielen kleinen Hauskirchen, Hauskreisen, Kleingruppen. Und es gab etwas sehr Wundervolles. Es wurde in der Gemeinde soziale Arbeit getan. Es wurde für die Witwen und Waisen, die sich nicht selber helfen konnten und ihren Lebensunterhalt verdienen konnten, wurde Essen ausgegeben. Das Ganze hing nicht zuletzt damit zusammen, dass es in der Gemeinde viele Werke der Barmherzigkeit gab und dass die Gemeinde viel für die Armen in ihrer Mitte tat. Diese Versorgung von Witwen und Waisen war eins für damalige Verhältnisse bahnbrechende soziale Leistung. Aber schlich sich da nicht auch dann ein Problem ein, wenn wir Apostelgeschichte 6 lesen? Wisst ihr wo? Beim Tischdienst. Beim Verteilen vom Essen. Also, Hiob, gut aufpassen. Beim Verteilen von Essen kann es schwierig werden. Es gab Schwierigkeiten und so suchte die Gemeindeleitung ein paar neue Leute, die Ordnung in die Suppenverteilung hineinbringen sollten. Und dann heißt es, sie suchten sich Leute aus, die voll Weisheit und voll Heiligen Geistes waren. Bitte, warum muss man voll Heiligen Geistes sein, um Suppe auszuteilen? Kann das nicht jeder? Könnte das nicht auch einer tun, der am Rand der Gemeinde steht, der vielleicht einfach nur so mithelfen will? Natürlich ist es auch gut, wenn man Leute in bestimmte Arbeiten mit reinnimmt. Da gibt es diesen englischen Begriff Believe and Belong, also Glaube und dann gehörst du dazu. Oder Belong and Believe, sei dabei und dann komm zum Glauben. Das ist nun wirklich keine theologisch schwere Aufgabe. Warum muss man dafür voll Heiligen Geistes sein? Schauen wir mal etwas genauer hin. In der Gemeinde in Jerusalem war es so, dass gerade dieser Dienst wohl im Fleisch verrichtet wurde und dass es deswegen zu Problemen kam. Es gab zwei Gruppen in der Gemeinde. Es gab die hebräischen Juden, die Einheimischen sozusagen, und es gab auf der anderen Seite die griechischen Juden, die hellenistischen Juden. Und nun kam ein Murren unter diesen hellenistischen Juden auf, weil ihre Witwen und Waisen bei der Versorgung benachteiligt wurden. Und da hat sich bei diesem eigentlich so einfachen Tischdienst etwas eingeschlichen. Ich möchte es etwa Vetternwirtschaft nennen. Die Leute, die die Austeiler persönlich kannten, die wurden besser versorgt, bekamen immer noch mal einen Nachschlag, noch mal eine Kartoffel drauf. Und wenn natürliche Beziehungen in der Gemeinde plötzlich einen Unterschied machen, dann ist das nach dem Fleisch. Und deswegen ist es auch gut, dass der Pastor nicht weiß, was Leute in der Gemeinde geben, spenden. Weil dann würde ich vielleicht doch jemanden, möchtest du nicht vorne sitzen, bevorzugen. Nicht nur, weil er einen schönen Ring am Finger trägt, sondern weil ich weiß, dass der oder die ja die Gemeinde großzügig unterstützt. Deswegen ist es gut, dass die Leitenden das nicht wissen und nur die Kassierer, Kassiererin das weiß. Also da wurde sozusagen aus dieser Situation wurde dann Neid oder sogar Missgunst. Und dieser Dienst für die Armen wurde zur Grundlage eines Problems. Dieser Dienst, der über lange Zeit eine Stütze, eine Säule der Aufbauarbeit war, wurde zu einer Belastung für die Gemeinde. Und da ist die Gemeindeleitung eingeschritten und hat gesagt, da müssen wir was ändern. Dieser Dienst darf nicht länger fleischlich getan werden, sondern wir brauchen Suppenausteiler voll Heiligen Geistes. Suppenausteiler, die neues Leben haben, die diesen Dienst mit geistlichen Motiven tun können. Und wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, das hat sich wirklich was ausgewirkt. Das hat es gebracht. Dadurch hat es eine Veränderung gegeben. Und auf einmal lesen wir in Apostelgeschichte 6, Vers 7, also kurz danach, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Die Gemeinde wuchs wieder, es gab einen richtigen Boom und der Dienst, der vorher eine Belastung für die Gemeinde geworden war, wurde jetzt zu Flügeln der Gemeindearbeit. Die Leute, die das jetzt machten, die fragten nicht, wie kann ich Verwandte, Freunde bevorzugen, wie kann ich durch meine Stellung mir eventuell Freunde schaffen. Die schauten nach ganz anderen Dingen und fragten sich, wie können wir durch unseren Dienst Jesus verherrlichen. Stephanus zum Beispiel, wenn er rumkam, hat eben nicht nur das Essenspaket an die Tür gereicht, sondern hat gleich zu den Menschen Kontakt aufgenommen. Wir wissen von ihm, dass er ein geistlicher Mensch war, dass er für Menschen gebetet hat, dass sie gesund geworden sind. Dann hat er gefragt, gibt es vielleicht noch Nachbarn hier, die eventuell auch an irgendwas leiden? Genau, er hat gebetet und so wurden Leute geheilt und die Kraft Gottes war ganz offensichtlich. Ich habe im Laufe meines Christseins eine Menge Gemeinden kennengelernt. Und ich hatte viele Gelegenheiten, geistliche Dienste der unterschiedlichsten Art, von Predigt bis zum Fensterputzen zu beobachten. Und ich muss sagen, ich glaube, dass es keinen Bereich in der Gemeindearbeit gibt, der nicht auf fleischliche Weise getan werden kann. Und ich habe leider oft genug gesehen, dass der Dienst im Reiche Gottes fleischlich getan wurde und dass kein Segen drauf ruhte. Ja, dass diese Sache sogar in einer Belastung für die Gemeinde endete, manchmal sogar zum Zerbruch. Und andererseits glaube ich, dass es keinen Arbeitsbereich in der Gemeinde gibt, der noch so klein ist und noch so unscheinbar ist, noch so unbedeutend ist, dass er nicht auf geistliche Weise getan werden könnte. Und ich habe es auch oft genug gesehen, dass gerade solche kleinen, scheinbar nebensächlichen Dienste die Anziehungskraft einer Gemeinde ausmachten und zum großen Segen wurden, weil sie im Geist getan wurden. Und wisst ihr, ich habe festgestellt, dass es wichtig ist, dass jeder von uns sich von Zeit zu Zeit fragt, was sind meine Motive für meinen Dienst A in der Gemeinde, aber auch für mein Leben in meinem alltäglichen Umfeld? Was sind meine Motive? Geht es mir wirklich darum, Gott zu ehren? Oder hat sich mit der Zeit nicht auch allerhand fleischliches Denken eingeschlichen? Und ich möchte das einmal betonen, das gilt nicht nur für den Predigtdienst oder für ein Lehramt. Das gilt auch für den Dienst, den du in der Gemeinde tust, so klein und unbedeutend er dir vorkommen mag. Dein Dienst kann zu Flügeln oder zu Hemmschuh für die Gemeindearbeit werden. Ein Mann musste wegen seiner Ausbildung für längere Zeit nach London. Er hat dort viel lernen müssen, schwierigen Stoff sich in die Birne prügeln und dann stand er vor einer unangenehmen Prüfung. Und nach 3 Wochen des Lernens dort war er ziemlich am Boden. Es hat alles nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Er war müde, er war abgearbeitet und er brauchte irgendwie eine Erfrischung. Und er kam sich ganz alleine und verloren in dieser riesigen Stadt vor. Und er hatte sich dann den Sonntagabend freigehalten und ging abends in den Gottesdienst. Er ging in dieses Kirchengebäude rein und da kam jemand auf ihm zu, streckte ihm die Hand entgegen, nahm ihn bei dem Arm und sagte zu ihm, "It's good to see you here." Es ist schön, dich hier zu sehen. Und der Mann sagte, da ist so viel rübergekommen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, worüber gepredigt wurde. Ich kann mich nur noch an diesen Gesichtsausdruck dieses Mannes erinnern, der mir an der Tür begegnet ist und mir die Hand gegeben hat. Wie so warmherzig er mich empfangen hat und wie gut mir das tat in dieser großen fremden Stadt. Das war doch wirklich fast nichts. Das war doch eine absolute Kleinigkeit, ein freundlich warmer Händedruck. Aber es war im Geist getan. Und es hat etwas bewirkt. Etwas, das bis tief ins Herz gedrungen ist und Trost gegeben hat. Du kannst ein Segen sein dadurch, wie du Kaffee einschenkst. Und du kannst zum Hemmschuh werden durch den angesehensten geistlichen Dienst in einer Gemeinde. Es hängt davon ab, ob wir es im Fleisch tun oder im Geist. Wisst ihr, als mir das klar wurde, habe ich mich gefragt, wie viel Segen ist bei mir und bei anderen Leuten schon verloren gegangen, weil ich nicht gemerkt habe, dass ich eigentlich im Fleisch handle. Weil ich die geistliche Dimension aus den Augen verloren habe und die Dinge nur noch im Fleisch gesehen habe. Oder wahrscheinlich habe ich sie gar nicht nach dem Fleisch gesehen, aber im Fleisch irgendwie war es. Und diese Frage möchte ich nun zum Schluss noch einmal an uns alle heute Morgen hier richten. Wie viel Segen ist uns vielleicht schon entgangen, wenn wir die Dinge nicht mehr geistlich beurteilen? Weil wir Gottes Möglichkeiten gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir unseren Dienst in der Gemeinde eben nicht mehr mit dem geistlichen Auge sehen, sondern ihn nur abhaken, weil er zur Routine geworden ist. Und genauso ist es mit unserem Tun, unseren Beweggründen und unseren Begegnungen im Alltag. Wie führt man so ein Leben im Geist? Ich muss dir sagen, es gibt keine Formel dafür, so die ich jetzt hier so auf die, als Präsentation dir an die Wand schmeißen könnte, in 3 Schritten zum Leben im Geist. Wir müssen Gott selber suchen, dass er selber uns lehrt. Und ich denke, dieses Leben im Geist kann uns der Heilige Geist nur lehren. Und er lehrt es uns, wenn wir Hunger danach haben, wenn wir Sehnsucht danach haben, wenn es uns wichtig ist. Und wir können zusammen beten: Herr, ich will raus aus meinem fleischlichen Verhaltensweisen, ich möchte es lernen, mein Leben, meinen Dienst mit deinen Augen zu sehen. Ist es nicht das, wenn dort in der Bibel steht, ich will dich mit meinen Augen leiten? Dass wir es lernen, mit seinen Augen die Menschen, die Umgebung, das wahrzunehmen. Ich möchte es lernen, mein Leben nach deinen Maßstäben zu leben, und ich möchte es lernen, auf deine Art zu reagieren, auf deine Art zu handeln. Und er wird es tun, denn Jesus sagt uns: Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Wenn du hungerst und dürstest nach der Gerechtigkeit, dann sollst du satt werden. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke für so manchen schwierigen Text, den du uns gibst. Danke für den Heiligen Geist, der uns manches aufschließen kann. Herr, und wir wollen, wie wir das vorhin auch gesungen haben, ja, dein Wort tatsächlich kauen, es essen, es verarbeiten und verdauen, dass es uns zur Nahrung wird. Danke, dass wir das im übertragenen Sinne tun dürfen. Alleine, in der Zweierschaft, in Kleingruppen. Danke für die Möglichkeit, die sich uns bietet. Danke, dass wir auch immer wieder Gottesdienst feiern dürfen und auch da uns mit deinem Wort auseinandersetzen dürfen. Danke dafür, dass du gut bist. Und wir bitten dich, dass du durch deinen guten Heiligen Geist in uns das bewirkst und dass du uns die Sehnsucht schenkst, mehr und tiefer aus dir heraus in deinem Geist zu leben. Amen. Mehr Kraft, mehr Liebe, mehr von dir brauche ich, Herr.